Ja, natürlich. Der
Ja.
Unterschied zwischen Zweifel und Glaube im Allgemeinen ist, dass Zweifel ist eigentlich diese Vorbereitung auf die Niederlage. Und Glaube ist die Vorbereitung auf den Sieg.
Dein Quantenfeld liebt dich. Ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Gibt es wirklich Energiefelder? Und falls ja, haben sie etwa Einfluss auf unser Leben? Erschaffen wir ernsthaft durch Gedanken, Emotionen und Glaubenssätze unsere eigene Realität? Ich bin Dirk Stegmeier und beschäftige mich seit über 10 Jahren genau mit diesen Phänomenen und arbeite als Coach und Seminarleiter im Bereich der Quantenheilung. Um dem Thema mal richtig auf den Grund zu gehen, berichte ich euch aus meiner Praxis oder lade mir Gesprächspartner ein, um zu erfahren, in welchen Weltbildern sie unterwegs sind und wie sie zum Beispiel mit den Themen Glauben und Zweifel umgehen. Los geht's! Hallo Gita.
Hallo Dirk.
Da ist schon ein bisschen dieses amerikanische Hello drin. Ja, aber ich stelle dich gleich mal vor. Du bist ja, wir kennen uns von der buddhistischen Gruppe. Und ich weiß von dir oder so, wie ich dich erlebt habe, all die Jahre, dass du eine sehr inspirierende Kraft hier bei uns in Kiez bist und den Buddhismus schon sehr lange praktizierst und eben auch Amerikanerin bist und oder in Amerika, glaube ich, mit dem Buddhismus angefangen hast zu praktizieren.
Also ich habe ihn in Zürich kennengelernt, weil ich war Tänzerin am Opernhaus und eine Kollegin hat mich da eingeführt. Aber ich habe nur kurz in der Schweiz den Buddhismus praktiziert und bin dann aber gleich nach Amerika und war eigentlich Mitglied der SJI USA und bin dort groß geworden.
Ah ja.
Also buddhistische Erziehung sozusagen hatte ich zum größten Teil in den USA.
Was mich jetzt mal interessieren würde, wie der Buddhismus in Amerika praktiziert wird und aber auch in Deutschland, die ja immer sehr, sag ich mal, vielleicht ein bisschen strenger sind oder ein bisschen kopflastiger sind und so. Und Amerika, ich habe ja schon angekündigt, dass es heute mal so um das Thema Leichtigkeit gehen darf. Und du bist zumindest so eine Person, die ich immer als eine Person mit maximaler Leichtigkeit erlebe, ja?
Schön.
Und ja, oder würdest du dich nicht so
Doch,
empfinden? Schon,
doch,
ne?
ich denke doch,
Also,
ja.
ich will auch vielleicht mal sagen, so ein bisschen so eine amerikanische Leichtigkeit.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, dass wir halt also so auch erzogen sind, dass wir auf die Dinge einfach zugehen. Wir überlegen uns jetzt nicht viel mit Planen und wie geht das aus oder so. Natürlich hat man eine Idee, man hat eine Vorstellung, aber man handelt nach einer Logik, die ja irgendwo klar ist. Da muss man sich gar nicht so viel Gedanken machen. Man geht einfach auf etwas zu und gibt sein Bestes. Und meistens kommt das auch gut raus. Also sehr selten hat man so viel Pech, dass es gar nicht klappt. Weil ich meine, wir sind Menschen mit einem gesunden Menschenverstand und wir können uns auch auf unseren Verstand und auf unser Gefühl verlassen. Ich glaube, wenn man alles immer kontrollieren will, so in der Hand halten will und sicherstellen will, dass das auch genau richtig ist und so ist und so ist, dann entwickelt man so eine Art innere Kritik, wo man sich da eben selber ständig runterreißt. Ne? Man denkt immer irgendwie, das wird wohl nicht gehen wegen dem oder das wird jetzt nicht klappen wegen dem. Ich muss sicherstellen, dass das jetzt wegen dem klappt. Ich muss zuerst das machen, damit das passieren kann. Und damit raubt man sich eigentlich die Energie.
Ist das so ein bisschen was Deutsches? Also ich kenne das
Ich
von
weiß
mir,
es
ehrlich
nicht.
gesagt, mit dieser
Ja?
sehr starken Perfektionismus und dann irgendwie, bevor man irgendwas macht,
Ist
bevor
man
man
schon
wirklich.
am Ende
Ja,
eigentlich?
genau,
Ja,
ja.
genau. Ja, das ist sicher etwas, was mehr hier in Deutschland oder vielleicht europaweit der Fall ist. Es ist ja, es sind ja hier sehr alte Kulturen und irgendwie ist da so eine Tradition entstanden und man hat einfach in der Schule das gelernt und es wird halt so gemacht und so gemacht. Und in Amerika ist alles ein Experiment. Das ist einfach das ganze Land ist ein Experiment, muss man sagen. Die Menschen sind ja von allen Ecken gekommen und mussten irgendwie miteinander auskommen. Also der Ire hat vielleicht den Spanier nicht verstanden und der Spanier den Franzosen nicht oder hat auch irgendwie nicht diese Kultur so in Begriff begriffen oder und man muss halt ständig neben fremden Menschen leben und daher auch eigentlich nicht zu tief reinschauen. Und ein bisschen mehr alles so leben und leben lassen und viel mehr Toleranz entwickeln und auch nicht zu sehr irgendwie kritisch sein oder etwas hinterfragen. Und so ist diese Mentalität dort entstanden, dass man eben alles erstmal zulässt. Und eben so eine, ja, natürlich ist auch das Land sehr groß, das kommt ja noch dazu, und eine ungeheure Weite hat es. Und das gibt einem natürlich nochmal zusätzlich das Gefühl von Freiheit.
Ja, ja, also ne, um auch nochmal auf die Leichtigkeit zurückzukommen oder auch im Geiste frei zu sein dadurch. Ne? Und deswegen wird ja auch in Amerika so wahnsinnig viel entwickelt. Also ich weiß jetzt zum Beispiel die Quantenheilung, die ich ja nur praktiziere, dies ist ja auch ein Produkt, was auch in Amerika entwickelt wurde. Ich habe so das Gefühl, dass die Amerikaner da immer so, ach, ich spüre da was, ich habe da irgendwas für mich erfunden, ich mache das jetzt einfach. Ich frage da nicht, ob ich das darf oder ob das gut ist oder so, sondern ich probiere es einfach aus und guck mal, wie weit ich damit komme. Das ist auch sowas Amerikanisches, ne?
Ja, ja.
Man würde ja in Deutschland immer erstmal fragen, darf ich das überhaupt? Oder ich brauche erstmal eine Ausbildung, ich brauche erstmal ein Zertifikat. Und da haben die Amis eine Ruhe,
ja,
mehr Freiheit im Kopf.
Genau.
Du hast auch mal gesagt, dass sie in der Schule auch schon ganz anders erzogen werden, ne? Also mit eigenen Projekten irgendwie schon mal so gefördert werden, eigentlich in dieser Eigenständigkeit, ne?
Die Kinder werden eigentlich mit Projekten gelehrt.
Mhm.
Es ist weniger so, dass zum Beispiel ein Lehrer da steht und stundenlang über irgendein Thema spricht.
Ja.
Sondern es ist mehr, dass er ein Thema anregt und dann gehen die Kinder selber los und suchen sich die Antworten irgendwie.
Ja.
Oder basteln sich diese Sachen zusammen und müssen einen Vortrag darüber halten oder irgendwie so. Und das ist also sehr viel Selbstständigkeit und Selbstmotivation wird dort geübt. Macht auch viel aus. Ja.
In Amerika ist ja der Buddhismus, den wir beide praktizieren, ja sehr stark verbreitet.
Mhm.
Es gibt ja eine riesige Gemeinschaft. Aber wie würdest du denn die Praktizierenden dort, also mit dieser Leichtigkeit, über die wir gerade gesprochen, also würdest du auch sagen, dass es auch ein bisschen so eine Naivität ist und ich praktiziere das jetzt einfach mal und guck mal, wie weit ich komme und dann bleibe ich halt dabei, wenn es mir gut tut?
Dadurch, dass es weniger richtig und falsch gibt, ist es dann auch beim Buddhismus halt ein bisschen einfacher, weil man sich da keine Sorgen macht, mache ich das jetzt richtig, mache ich das jetzt falsch, sondern man probiert es aus. Und beim Ausprobieren entdeckt man dann, wie es wirkt. Ne? Und man sieht, dass es wirkt, man sieht, dass es funktioniert und man hat irgendwie Beweise, man erfährt diese Beweise, man erfährt irgendwie, dass durch diese Ausübung fühle ich mich besser oder Dinge laufen besser oder ich erreiche meine Ziele und so weiter. Und dann bleibt man mit Freude dabei. Und ich glaube, dort ist es dann halt so, dass da viel mehr Enthusiasmus da ist. Also die sprechen immer mit Begeisterung so, über ihre großen Erfahrungen und Wohltaten, die sie erhalten haben und so. Und ich glaube, hier ist mir aufgefallen, sind sie eher zurückhaltender. Ja,
ja, man ist also ein bisschen Understatement, ne? Vielleicht, ne? Oder? Weil man vielleicht auch nicht durch die eigenen Erfahrungen das Gefühl vermitteln will, boah, ich habe es geschafft, ich stehe jetzt vielleicht auch sogar über den anderen oder so, weil man bleibt lieber eher in der Demut.
Es geht ja eigentlich darum, andere mitzunehmen und mitzureißen und zu begeistern und ihnen auch Hoffnung zu schenken. Und das ist ja auch das Ziel. Darum tauscht man sich ja auch aus. Man will andere ermutigen, die vielleicht noch nicht so eine Erfahrung gemacht haben oder die Zweifel haben und die vielleicht denken, ach, ja, soll ich mich jetzt da hinsetzen, diese Zeit aufwenden für das? Das wird ja doch nichts, mein Leben ist ja doch schwierig oder so.
Ja.
Und man will ja den anderen ermutigen, ihm vorzeigen, dass es.
Also sowas gibt es auch in Amerika, gibt es auch Zweifel, denke ich mal. Ne? Weil das ist ja ein ganz wichtiges buddhistisches Prinzip eigentlich, Glaube und Zweifel. Ne? Also ohne Zweifel kann es eigentlich keinen tiefen Glauben geben. Oder ist doch ein zutiefst buddhistisches Prinzip, oder?
Natürlich, aber ich glaube, die halten sich bei Zweifeln nicht so lange auf. Also die sagen einfach, ich habe dieses Problem, sagen wir so. Und dann ermutigt sie jemand dazu, nicht aufgeben, diese Praxis ist so powerful, hat so viel Kraft, 100%ig einfach weitergehen. daran glauben. Und dann sagt die Person, okay, ich versuche es. Also so es ist irgendwie ist so, also ich will damit nicht sagen, dass sie ja, wirklich ja. glauben dann in nee, dem ich Moment, mein, das, aber sie halten sich nicht am Zweifel ja. zu lange auf.
Ja, also ich möchte auch mal ein bisschen wegkommen so von diesem Vergleich Amerika-Deutschland, ja. wo ich den selber reingebracht habe, ne? Weil ich das irgendwie immer spannend auch bei dir finde, weil ich fühle mich durch dich auch immer sehr ermutigt, weil du eben so diese Power so mitbringst ins Gespräch, dass man immer denkt, so mein Gott, wenn Gita das kann, dann kann ich das irgendwie auch. Ja, das ist ja nur ein Steinwurf entfernt, anders zu denken. Also Dinge einfach anders anzugehen. Ja, ja. Das ist ja nur eine innere Entscheidung. Ja, das ist ja nicht irgendwie angeboren oder so.
Nee, das ist ja klar.
Immer, ne? Ja, klar, aber man ist natürlich in seiner Struktur, in seinen Traditionen und in seiner Denkweise oftmals so verhaftet, dass man denkt, man muss es auch genau so immer lösen, wie man das immer gewohnt ist. Ne? Oder die Dinge immer genau so. Also ich bewerte ja zum Beispiel auch viele. In Deutschland wird ja ziemlich viel bewertet.
Das Problem liegt beim Bewerten. Es wird oftmals nicht frei.
Also ohne Bewertung einfach mal geguckt. Ja. Und deswegen, also ich glaube, der Zweifel, das hat auch was mit dem Zweifel zu tun, weil der ist so präsent, dass der mehr Gewicht hat. Ja, also ich kenne zum Beispiel ja auch natürlich den Zweifel. Also man praktiziert eine ganze Weile für eine Sache, ja, ich kenne das ja auch, voller Enthusiasmus und dann chante ich jeden Tag eine Stunde und ach Gott, was ich nicht alles schon gemacht habe, ja, um eine Sache zu lösen und dann löst sich die aber nicht. Das gibt's ja auch, ja. Und dann schleicht sich natürlich echt irgendwann ein Zweifel an, rein, renne ich der falschen Sache hinterher? Mache ich was falsch? Chante ich falsch? Ja. Also chanten, nur mal für den Zuhörer, ist, also so bezeichnen wir unser tägliches Art von Meditation. Ne? Also Namiho Rengekyo rezitieren. Also da kann man natürlich irgendwann ins Zweifel geraten, dass man sagt, ach Gott, das bringt ja vielleicht doch nichts.
Wenn ich jetzt halt mich da schnell einschalten könnte, da genau an diesem Punkt, das ist so wichtig, das meine ich, positives oder negatives Denken. Es ist negativ, wenn ich dann denke, ich mache was falsch.
Ja, das ist.
Es ist positiv, wenn ich dann sage, haben wir ja vorher schon darüber gesprochen, was will mir das sagen, dieses Problem? Na, warum habe ich das überhaupt? Also was kann ich damit anfangen? Was kann ich davon lernen? Wie kann ich es nutzen?
Ja.
Ich kann alles in einen Nutzen oder in einen Wert verwandeln. Das ist tatsächlich so. Wenn irgendwie etwas passiert, das halt jetzt nicht so toll ist, dann, wenn ich mir dann Gedanken mache, was kann ich daraus lernen für mich oder auf welchen Weg werde ich dadurch gewiesen oder welchen Aspekt meines Lebens kann ich verändern? Es muss ja einen Grund geben, warum ich jetzt diese Sache da vor mir stehen habe. Und das will ja was von mir. Ich frage mich dann immer, warum? Ja, also was will es von? Was kann ich da tun? Was will es von mir? Was kann ich davon lernen? Welchen Wert kann ich da aus dem schöpfen oder
ist es was du so aus dem Buddhismus im Buddhismus erst erfahren oder kennengelernt hast, diesen Gedanken überhaupt zu haben? Alles, was mir begegnet, will ja was von mir.
Ich muss sagen, das ist sicher etwas, das sehr stark im Buddhismus gelehrt wird und auch, also wir werden dazu angehalten, auch so zu üben, Werte schaffen oder Gift in Medizin verwandeln, ist ja auch ein Spruch, den wir oft hören. Aber ich denke auch, es gibt sehr viele Menschen, und jetzt komme ich wieder auf die Staaten zurück, die sehr positiv halt die Dinge sagen, naja, das ist halt so, jetzt müssen wir weiterschauen, jetzt müssen wir weitergehen, jetzt müssen wir, die halten sich einfach nicht auf. Und ich bin auch so erzogen worden, ich halte mich dann nicht an diesen Sachen auf, dass es irgendwie, oh, jetzt habe ich das falsch gemacht, oh, und so weiter. Naja, und? Wir machen immer alles falsch. Also es ist ganz normal, ja, man macht Dinge falsch. Wir gehen weiter.
Also Honnemyo von jetzt an, ja, ne? Das ist ja auch ein buddhistisches Prinzip, immer von jetzt an.
Genau,
ne?
Es hat nicht viel Sinn, über was man falsch gemacht hat, nachzudenken, sondern eigentlich nach vorne zu schauen. Und ich denke, es gibt viele Menschen hier oder dort, egal wo, die irgendwo mal entdeckt haben in ihrem Leben, dass es sinnlos ist, sich selber irgendwie auszupeitschen, sondern es wäre besser, irgendwie aus einer Geschichte zu lernen oder die zu nehmen, um sie zum Sprungbrett für das Nächste zu machen.
Also quasi, es gibt keine Hindernisse, sondern nur Herausforderungen.
Genau.
Ne?
Genau.
Das ist natürlich immer schnell leicht dahergesagt und viele rollen dann die Augen und sagen, ja, was ist denn das schon wieder für ein Kalenderspruch? Ja? Ich habe ja nun mal gerade die Herausforderungen oder ich habe ja nun mal die Krankheit entwickelt oder mein ganzes Geld verloren oder den Partner. Und okay, ich leide jetzt darunter. dürfen wir ja auch, als Buddhisten dürfen wir auch unter Dingen leiden, aber dann trotzdem zu sagen, okay, es ist aber trotzdem mir zugefallen. Ist ja nicht zufällig so, sondern es ist mir zugefallen, damit ich scheinbar etwas erlöse oder erfahre oder in mir kläre.
Dass ich eigentlich noch etwas viel Größeres erlange.
Also das ist wirklich was, Gita, was ich bei dir, deswegen bin ich so dankbar, dass du heute mit mir darüber redest, weil genau das erfahre ich bei dir immer. Ne? Es gibt ja so Ermutigungen, wo man einfach nur gemeinsam irgendwie rumjammert und wie schwer das Leben ist. So nach dem Motto, am Ende ist man eigentlich gar nicht ermutigt. Und bei dir ist es immer so, dass du immer sagst, ist das super, dann hast du diese Herausforderung jetzt und du kannst noch was viel Größeres erfahren. Ja? Und das ist ja auch das, was du selber auch in deiner Geschichte auch immer erlebt hast. Also ich kenne einige problematische Situationen, wo du dann so gechantet hast. Und man muss bei dir aber auch echt sagen, du gibst dann auch echt alles. Also du chantest du auch gerne mal 3 Stunden am Tag. Und also wir würden sagen, du chantest dich da durch. Ja? Du beißt dich da wirklich durch. Würdest du es als durchbeißen beschreiben? Oder?
Nee, ich glaube, wenn man chantet, kommt man auch so rein. Man fühlt sich ja immer besser und immer besser und immer besser. Das ist so, wie man zum Beispiel tanzt. Na, dann fängt man an zu tanzen und dann irgendwann mal schwebt man nur noch oder so. Ne? Oder jemand, der irgendwie, das ist wie ein Höhenflug. Also es ist schon, klar, es kann manchmal auch, manchmal kann man auch irgendwie nicht so Lust haben, es kann ermüdend sein oder so, das gibt es auch, es gibt auch solche Tage. Aber ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie sehr ich entschlossen bin und wie viel Hoffnung ich aufbaue. Ah ja,
auch interessant, also welche Haltung ich während des beim Chanten habe. Ne?
Genau, und ich glaube, Hoffnung oder auch Glaube ist immer ein Entschluss. Es ist wirklich ein Entschluss. Es ist, niemand kann mir Glauben schenken. Es gibt ja Menschen, die haben die besten Beweise und die zweifeln immer wieder.
Ja.
Es gibt Menschen, du kannst denen, weiß ich nicht, also das, die schönsten Geschenke machen, aber sind trotzdem unzufrieden. Also es ist immer ein innerer Entschluss. Bin ich zufrieden? Bin ich, glaube ich an etwas? Nehme ich etwas an? Packe ich es an?
Na, ist das dann mein Hindernis, dass ich immer diesen Zweifel habe? Ist es eine innere Emotion, die mich immer wieder zweifeln lässt, die mir immer wieder die Tür zuschlägt? Ich darf doch nicht glücklich sein. Ich muss noch ganz viel.
Genau.
Das ist natürlich auch was Deutsches, wenn ich das jetzt nochmal so sagen darf. Ich bin ja selber Deutscher. Deswegen kenne ich das, glaube ich, sehr gut. Ich muss ganz doll kämpfen, dass ich es verdient habe, glücklich zu sein.
Genau. Ne? Das kann eine Lebensauffassung sein, die einem beigebracht wird von klein an. Und unbewusst macht man das dann einfach.
Genau. Ja. Also dann irgendwie auf einmal in den Raum gehen und sagen, hey Leute, ich bin so super, mir geht's so toll. Das fällt ja vielen echt schwer. Weil
das habe ich hier nie gesehen. Und ich finde das irgendwie ganz merkwürdig, weil du gehst irgendwie an eine Versammlung in den Staaten und alle sind so, hey, und wie geht's? Great! und es ist irgendwie eine Begeisterung da und ich glaube, das nimmt einem so mit. Und das Lustige ist...
Das überträgt sich auf andere.
Das überträgt sich.
Genau,
das
wir könnten uns gegenseitig so sehr unterstützen.
Genau, ja, und ich habe schon oft das gemacht, dass wenn es mir nicht so gut ging oder irgendwie ich dachte, jetzt ist mir irgendwie was nicht so, passt mir nicht so, dass ich einfach mir selber gesagt habe, nein, jetzt lächelst du einfach. Du lächelst jetzt einfach und du lachst darüber und das wird ganz toll. Und wenn ich mir solche Sachen zugeredet habe, nachher habe ich mich total wohl gefühlt. Also total wohl. Ich hatte keine Zweifel mehr, ich hatte keine Fragen mehr. Und das Ding hat sich tatsächlich irgendwann mal dann erledigt, ne? An dem ich mich jetzt da irgendwo aufgerieben hatte. Aber wenn ich das zulasse, das ist eine Emotion, wie du sagst. Das ist eine Emotion, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht eine Wirklichkeit. Es ist eine Emotion und wenn ich die Emotion lebe, mache ich sie erst zur Wirklichkeit.
Jetzt schauen wir uns gerade ganz tief in die Augen, liebe Zuhörer. Ja? Ein emotionaler Moment.
Genau, ein emotionaler Moment. Es ist ein Wurm im Kopf und dieser Wurm, den muss man einfach weg damit, ja.
Ja, wow, der Wurm im Kopf. Also ich finde, also gerade wenn wir nochmal über Glaube und Zweifel reden wollen, also okay, jetzt kann man sagen, es gibt kulturelle Unterschiede, muss man jetzt nicht ewig drauf rumreiten, das ist nun mal so, wie es ist. Der Zweifel dient ja mir auch, vielleicht dahingehend, dass ich immer mehr diese Emotionen auch überwinde, immer mehr in die Leichtigkeit komme. das ist ja auch das, was ich natürlich erfahren habe nach 20 Jahren buddhistischer Praxis. Sonst würde ich das ja auch nicht weitermachen und sonst dann würde ich jetzt auch nicht darüber reden wollen, ja. Aber ja, aber dieses innere Gift, also eigentlich, du hast vorhin auch schon mal gesagt, Gift in Medizin verwandeln. Also durch dieses Chanten, dieses innere Gift der Verzweiflung, der Selbstkasteiung, kann man fast sagen, ja, mal loszuwerden, das mal zu überwinden und zu sagen so, hey, ich darf mein inneres Licht so polieren oder strahlen lassen, dass ich alle anderen Menschen um mich herum auch dazu einlade, genau das Gleiche zu tun. Das ist doch der Weg, den du vorhin auch beschrieben hast, ne?
Ja, genau. Und ich glaube, wenn ich irgendwie, ich kann Begeisterung üben. Ich kann positives Denken üben. Ich kann üben zu lächeln. Ich kann das wirklich üben, weil das sind alles einfach auch Gewohnheiten zu einem großen Teil. Es ist eine Gewohnheit, irgendwie zu denken, ach, ich bin bestraft. Es ist eine Gewohnheit zu denken, wie du sagst, es darf mir gar nicht so gut gehen, weil vielleicht passiert dann was Schlimmes oder so. Ja, das sagen wir auch schon ein paar Leute so gesagt. Aber das ist einfach, das ist ein Aberglaube. Und im Prinzip, ich sage mir immer, ich verbreite Negativität und mache andere Menschen unglücklich, wenn ich es zulasse, dass ich mit diesem inneren Unglück herumlaufe. Und eigentlich mache ich etwas Gutes, wenn ich mich freue. Ich verbreite Glück.
Also verantwortungsbewusstes Handeln.
Ja, genau. Ja, genau.
Es ist also, ja, deswegen, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, also auch zum Beispiel die Quantenheilung, die ich hier anbiete, oder wenn wir uns um unser Glück ringen oder bemühen. Das ist keine Ego-Veranstaltung. Es geht nicht nur um dich, es geht eben auch um alle anderen, die mit dir zu tun haben, weil du hast auch eine Verantwortung. Was sendest du in die Welt hinaus?
Also ich kann es in diesem positiven Sinne nutzen, für mich und für mein Umfeld. Und das ist natürlich etwas ganz anderes. Ich lebe dann mit Begeisterung, anstatt immer mir einen Deckel drauf zu setzen. Und das ist der Unterschied zwischen Zweifel und Glaube. Ich glaube, Zweifel ist nichts anderes als dich ständig zurückhalten und hemmen und es ist immer, das geht nicht und das wird wohl nicht gehen, wird es wohl gehen und kann es gehen und so weiter. Das ist Zweifel. Und Glaube ist der Glaube an dich selbst. Klar, ich will das, ich gehe auf das zu.
Na, ich meine, man muss auch dazu sagen, dass in dem Buddhismus, den wir praktizieren, geht es ja auch nicht an einen Glaube, der nach außen gerichtet ist, sondern nur an die eigene Buddhaschaft zu glauben.
Natürlich, ne?
An das eigene Potenzial zu glauben, was quasi verschüttet ist durch Emotionen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, und die sich quasi als Zweifel manifestieren oder zeigen oder als Hindernisse zeigen. Ne? Und wenn wir uns dadurch chanten, dann darf sich das eben alles auflösen.
Ja, natürlich. Ja. Der Unterschied zwischen Zweifel und Glaube im Allgemeinen ist, dass Zweifel ist eigentlich diese Vorbereitung auf die Niederlage. Und Glaube ist die Vorbereitung auf den Sieg. Also ich bin innerlich darauf vorbereitet zu siegen. Ob ich jetzt dafür chante, dass ich, klar, dass wir natürlich die Buddhaschaft erreichen. Ob ich jetzt für ein bestimmtes Problem chante, weil ich krank bin, ich möchte gesund werden. Oder ich möchte wirklich einen bestimmten Charakterzug oder etwas, was für mich irgendwie problematisch ist, das möchte ich wirklich ändern. Und ich chante dafür, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie nicht mehr deprimiert bin oder nicht mehr irgendwie so empfindlich bin und empfindlich auf Dinge reagiere. Ich kann auch für sowas zum Beispiel eine bestimmte Charaktereigenschaft chanten. Oder ich chante wirklich für Buddhaschaft. Buddhaschaft bedeutet eigentlich mein Glück.
Es gibt ja Leute, die einfach von vornherein sagen, ich glaube überhaupt nicht, dass ich die Buddhaschaft in mir habe. Genau. Das ist doch alles Quatsch, was ihr da erzählt von Buddhaschaft und von, ne? Also was würde man denn dazu sagen?
Das ist nicht Zweifel, sondern das ist einfach ein Ablehnen im Prinzip. Also Zweifel ist, wenn ich zum Beispiel etwas angehe und dann ständig da herumwurstle und sage, oh, ist das so, ist das nicht so, ist das so, da, da, da. Also ich mache jetzt Buddhismus, ich praktiziere, ich chante, aber während ich chante, denke ich die ganze Zeit, oh, vielleicht nicht und so weiter. Das ist Zweifel. Das heißt also eigentlich eine Denkweise, die sozusagen die eigene Niederlage immer hervorholt.
Ja.
Und das ist Zweifel. Aber wenn ich etwas grundsätzlich ablehne, Und dann komme ich nicht mal dazu, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich das jetzt annehmen möchte oder nicht. Ich habe gar keine Zweifel. Ich habe auch keinen Glauben. Also ich lehne das einfach ab von vornherein. Ja. Ja.
Wir kommen, glaube ich, so bald zum Schluss. Aber ich habe, weißt du, was mir gerade parallel noch eingefallen ist, was ich auch auf meinen Seminaren immer vorlese, eine kleine Geschichte. Und ich habe sie jetzt gar nicht dabei, aber ich kann sie mal so ein bisschen zusammenfassen, was auch mit Glauben und Zweifel zu tun hat. Weil da geht es um ein Zwillingspärchen im Mutterleib. Und der eine ist der Glaubende und der andere ist der Zweifelnde. Und diese Geschichte, also diese Unterhaltung zwischen den beiden, ne, der fragt den, sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Und der andere sagt einfach, nö, das gibt's nicht, erzähl doch keinen Quatsch. Wir sind doch hier in der Dunkelheit und wir schwimmen hier in diesem im Fruchtwasser oder ne, und wir werden über eine Nabelschnur ernährt und so. Und der andere hatte halt die Vorstellung, nee, wir werden mit dem Mund essen, wir werden von unserer Mutter gefüttert. Und dann sagt der andere wieder, aber sag mal, du glaubst doch nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn? Ja? Und ja, das weiß ich eben auch nicht so genau, wo sie ist und so und wie das alles sein wird. Aber wir werden herumlaufen, wir werden mit unserem Mund essen können. Und der andere sagt dann immer nur so ein Quatsch und so. Da ist ja noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Also alles, was du da gerade erzählst, ist ja rein fiktiv quasi. Ne? Das ist ja deine Idee. Ja? Und ich finde, wenn man sich diese Geschichte so von außen betrachtet, ist es so enorm, ja, dass beides möglich sein darf. Ja, die haben, weil der Zweifelnde auch noch sieht, sagt, ja, sag mal, glaubst du denn, dass ich dafür bestraft werde, wenn es dann also so weit kommen sollte, dass wir irgendwann auf die Welt geboren werden, also was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass es eine Welt außerhalb von dem, was ich jetzt hier gerade kenne, überhaupt existiert, aber wenn es so sein sollte, glaubst du denn, dass ich dann dafür bestraft werde, dass ich das nicht geglaubt habe? Und dann sagt der andere, der Glaubende eben, nee, also ich glaube, dass du einen Klaps bekommst und dann das Leben für dich beginnen kann. Und ist doch süß, oder?
Ja,
und ich glaube, also ich habe darüber, ich lese es ja jedes Mal vor und dieser Klaps könnte vielleicht auch die Herausforderung sein, die dir das Leben immer wieder gibt. Ne? Mhm. Immer wieder, oder die Niederlage, immer wieder dieses, guck mal hier hin bitte, ja? Also werd dir mal bitte der Emotion bewusst oder so, ja? Und dass dann eben, wie du vorhin so ermutigend gesagt hast, dein Leben beginnen kann, dass es noch größer wird, dass du über dein Potenzial eigentlich hinauswächst.
Das denke ich auch. Das ist sehr wichtig. Es ist eigentlich nur eine innere Haltung. Eine innere Haltung und ich kann entscheiden. Ich kann mich dazu entscheiden, die Dinge als Gelegenheit zu sehen, zu etwas Besserem. Oder die Dinge als wie soll ich sagen, als etwas zu sehen, woran ich mich ständig messe, woran ich ständig irgendwie meinen Wert oder mein Ego messe. Also darum kritisiere ich ja dann auch, darum zweifle ich ja dann auch, darum sage ich mir dann auch, das habe ich falsch gemacht, das hätte ich anders machen müssen. Das ist eigentlich das Ego, das ständig irgendwie so irgendwie immer wieder sagen möchte, ich bin ja so perfekt und natürlich kann es das nicht sagen, also fängt es an zu, ne? Also ich meine, ich kann von mir selber nicht irgendwie sagen, ich bin so perfekt, also fange ich an, irgendwie da zu suchen, was brauche ich noch, damit ich perfekt werde, sozusagen, ja. Ne? Was muss ich da noch machen, damit ich dass alles richtig steht, dass alles perfekt ist. Und das ist so eine Art Control-Freak sein und eben so ein, das kommt wirklich aus dem Ego. Wenn ich mal mein Ego zur Seite stelle und einfach sage, ich vertraue meinem Leben und ich vertraue dem Universum, ich vertraue dem Leben. Das Leben pulsiert, das bewegt sich, es will nichts Schlechtes. Das Leben will mich ja nicht kaputt machen. Das Leben will ja, dass sozusagen, ich bin ja ein Teil vom Leben. Also so, ne? Jetzt die Dinge, die irgendwie mir begegnen, die jetzt vielleicht nicht so angenehm erscheinen, oder auch die Dinge, die angenehm erscheinen, haben alle eine Absicht. Wir haben alle eine Absicht. Und die Absicht muss ich für mich rausfinden.
Ja. Also ich habe das in der ersten Folge auch schon mal gesagt, alles nur aus Liebe. Also alles genau. Passiert dir zuliebe.
Genau.
Und ich glaube, wenn wir diesen Gedanken immer so als Überschrift drüber setzen, dann können wir jede Herausforderung ganz anders sehen. Ja? Gita, es war so toll, mit dir zu sprechen.
Oh, war sehr schön, dass du mich eingeladen hast. Ich hoffe, wer da zuhört, kann etwas mitnehmen.
Ganz sicher, hundertprozentig. Also währenddessen habe ich schon so viel mitgenommen wieder, ja, weil ich durfte dir jetzt auch zuhören. Und ja, du hast es ja auch so hübsch hier mit den Kerzen. Du hast so Kerzen angemacht, ne? Um so ein bisschen so eine beschauliche, nette Stimmung zu kreieren. Ja? Das,
genau.
Und das hat auch auf das Gespräch abgefärbt.
Ja? Ja, genau.
Also Gita, ich danke dir.
Ich danke dir, Dirk. Ja? Danke, also, dass tschüss. Du mich eingeladen hast. Tschüss.
Dein Quantenfeld liebt dich. Ein Podcast über die unsichtbare Seite des Lebens. Wenn du noch Fragen an mich hast, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail unter info@dirkstegmeier.de. Das Stegmeier schreibt man mit EYER. Und alle weiteren Informationen findest du auch rund um das Thema auf meiner Homepage unter www.dirkstegmeier.de. Bei Instagram bin ich auch unterwegs unter matrix.quantenheilung. Nein, quantenheilung.matrix. So rum, da wird ein Schuh draus. Liebe Grüße und vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal.